Ich bin so froh, dass wir heute so eine gute Grundlage gelegt bekommen haben heute Vormittag. Und ich glaube, dass es falsch zu sagen ist, das war die Theorie und jetzt kommt die Praxis, weil das so eng miteinander verwoben ist, dass wenn man die Ursprünge der ganzen Sache nicht kennt, auch nicht in der Lage ist, gute Sachen in die Praxis umzusetzen. Und von daher würde ich sehr empfehlen für alle, die vielleicht denken, na gut, das vom Nachmittag höre ich mir dann an und Vormittag, das brauchen wir nicht unbedingt zu kaufen. Das ist also völlig falsch. Wenn du irgendjemand die Botschaft weitergeben willst, dann muss wirklich dieses Verständnis über Humanismus und über das, was das Wort Gottes sagt, es muss einfach da sein. Und das, woran wir uns orientieren, ist das Wort Gottes. Das ist wunderbar. Ich habe das beim Vorbereiten als sehr erfrischend empfunden. Und ich möchte allgemeine Grundlagen erst noch mal ganz kurz beleuchten. Wer hat die Hauptverantwortung? Das haben wir heute schon gehört. Nicht der Staat, nicht die Oma, nicht irgendein Babysitter, nicht der Kindergarten oder Schule, sondern die Hauptverantwortung liegt bei Vater und Mutter. Das ist natürlich nach dem Wort Gottes, wird immer von einer sinnvollen Beziehung und Ehe ausgegangen, nach den Ordnungen Gottes. Natürlich, unsere Gesellschaft präsentiert uns alle möglichen Fälle von nur Vater, nur Mutter, kaputt gegangen, noch nie zusammen gewesen. Alle möglichen Varianten gibt's. Und ich glaube, dass es da 1000 Fragen gibt, auf die es Antworten zu finden gilt, auch für uns, auch entsprechend dem Wort Gottes. Aber wenn wir uns jetzt über diese Dinge unterhalten, müssen wir erstmal davon ausgehen, dass Gott in seinem Willen festgelegt hat, dass es einen Vater und eine Mutter gibt, die gemeinsam die Kinder erziehen. Im Sprüche 1, Vers 8 steht, gehorche, mein Sohn, der Zucht deines Vaters und verwirf nicht die Weisung deiner Mutter. Was wichtig ist für Eltern, dass Erziehungsfragen nicht irgendwas Nebensächliches sind, die von alleine irgendwie mitgeklärt werden. Die Mutter macht das schon, die braucht ja jetzt nicht mal zu arbeiten, die ist ja zu Hause, die hat ja auch Zeit. Da kann die Kinder schon erziehen. Erziehungsfragen sind Sachen, die man explizit besprechen muss. Am besten, bevor man heiratet. Für alle, die noch nicht verheiratet sind, das sind Dinge, wenn man über die nicht spricht, ist einfach bloß dumm, weil man kann sich schon wesentliche Konflikte vom Hals schaffen, indem man darüber sich Zeit nimmt zu reden, zu beten, Gott zu suchen, andere zu fragen, die mit Gott gehen und die Erfolg hatten mit den Varianten, wie sie eben erzogen haben. Und also ganz wichtig, Kommunikation in der Ehe. Zusammensprechen über die Dinge konkret, wenn Kinder da sind, Regeln festlegen. Kommt nicht dorthin zu sagen, die Mama ist immer die Liebe und der Papa ist der, der böse ist. Der droht, der schimpft, der kann schreien, die Mutter kann das nicht. Kommt auch nicht dahin zu sagen, die Mama schreit immer, die brüllt den ganzen Tag rum und der Papa ist natürlich der Liebe, wenn er nach Hause kommt und er hatte ja den ganzen Trauma nicht gehabt. Und jetzt springt endlich der Papa in die Bresche und gleicht alles aus, was die Mama heute falsch gemacht hat in den Augen des Kindes. Leute, es ist jetzt nicht, ne? Wir wissen alle, dass es so ist oder dass es so werden kann und es finden Entwicklungen statt. Und einfach offen sein, mit offenen Augen seine eigene Beziehung und die zu den Kindern angucken und sagen, wie ist es, wie wird's? Verfestigt sich irgend sowas? Ich meine, du willst das ja nicht, dass dein Mann dann immer der Böse ist oder du willst ja nicht, dass deine Frau immer die ist, die schreit und schimpft. Prinzipiell willst du das nicht, aber doch. Im Alltag, im Gewusel, im Stress verfestigen sich Dinge, die eigentlich ungerecht sind in beiderlei Richtungen und für das Kind überhaupt nicht hilfreich. Also über solche Sachen wirklich mal reden, mal Zeit nehmen und dann auch Dinge klarstellen und auch vor den Kindern klarstellen. Wichtig auch, dass man vor den Kindern nicht uneinig ist über das Erziehungsprinzip, was man gerade anwenden will. Beispiel, das Kind hat gelogen. Und die Mutter sagt, ach komm, es war nicht so schlimm. Und der Vater sagt, nee, komm her, du hast jetzt das und das gesagt, das stimmt nicht. Wir müssen das klären. Also lasst nicht solche Situationen aufkommen, wo einer von beiden im Konflikt, in der Lösung eines Konflikts faktisch sich dem entgegenstellt, was der andere gesagt hat. Sondern das muss man natürlich in der Situation nicht, sondern hinterher oder vorher am besten klären. Kinder sind immer die, die instinktiv die dünnste Stelle suchen. Das ist normal. Wir sollten unseren Kindern nicht zutrauen, dass sie so loyal und so großzügig sind, zu sagen, na gut, meine Mutter hat zwar strenger reagiert, aber sie hatte recht. Niemals. Das Kind wird sofort wissen, der Vater ist mein Besser. Weil der hat es nicht gemerkt. Also, man kann Kindern nicht zumuten, dass sie herausfinden, wer recht hatte, sondern man muss sich miteinander vorher klar sein. Vater und Mutter sind in der Pflicht dazu. Und was noch ein wichtiger Punkt ist, dass der Vater als Oberhaupt der Familie wirklich zuerst von Gott zur Rechenschaft gezogen wird. Wir lesen das im Epheserbrief, dass Gott das Haupt des Mannes ist und der Mann das Haupt der Frau und dass diese Ordnung eingehalten wird von Gott und Gott in erster Linie die Verantwortung auch beim Mann sucht, für seine Familie verantwortlich zu sein. Und auch wenn wir alles andere sehen und erlebt haben und hören und auch im christlichen Sektor es nicht anders ist, doch sagt Gott zu dem Mann, du bist das Haupt deiner Familie, König und Priester und Prophet. Du sollst dich um deine Familie kümmern und du sollst dich um deine Frau kümmern und du bist verantwortlich, wie die Erziehung läuft. Auch wenn vor Ort und speziell in der Kleinkinderziehung natürlich die Frau die erste ist, die es hautnah abkriegt, weil sie einfach mehr Zeit hat und mehr Berührungspunkte mit dem Kind. Aber das macht nichts. Wenn der Mann sich seiner Sache bewusst ist, dann ist der Zeitfaktor nicht das Entscheidende. Also zu sagen, ich habe dafür aber keine Zeit, weil ich muss so und so lange arbeiten, das ist nicht das Argument, dass du keine wirkliche Beziehung oder so zu dem Kind aufbauen könntest, wie die Mutter das auch tut. Wir lesen in Sprüche 4, Vers 1 bis 4. Hört ihr Söhne auf die Zucht des Vaters und merkt auf, um Einsicht zu kennen. Denn gute Lehre gebe ich euch. Meine Weisung sollt ihr nicht verlassen. Als ich noch ein Sohn war, bei meinem Vater zart und einzig war vor meiner Mutter, da unterwies er mich und sprach zu mir, dein Herz halte meine Worte fest, beachte meine Gebote und lebe. Hier sehen wir, dass die Bibel davon spricht, dass wirklich Kinder erzogen werden. Im Vers 3 steht, zart und einzig vor meiner Mutter. Das sind also klassische Kleinkinder, logisch. Und so zart und einzig, wie sie nun mal sind, sind sie doch auch recht selbstbewusst. Und man merkt schon spätestens mit einem halben Jahr, dass da also wesentlich mehr da ist, als außer zart und einzig zu sein. Aber Gott gibt uns das und Gott legt uns das einfach vor, dass wir diese Verantwortung nehmen, was wir auch heute Vormittag schon gehört haben. Wir wollen einfach den großen Bogen erkennen, was tun wir, mit welchem Ziel tun wir das? Was kommt später? Also unsere Gesellschaft ist so auf das Jetzt und Heute und Gleich beschränkt. Eigentlich ist das völlig kindlich und kindisch, weil Kinder sind immer auf Jetzt und Gleich und die erleben jetzt was. Und das ist für ein Kind, wenn es jetzt was Positives erlebt, dann ist alles schön, grob gesagt. Und wenn das Kind was Negatives, was Schlimmes erlebt, ja, dann ist die Welt zusammengebrochen und alles ist schlimm. Und dieses punktuelle Erleben wird aber auch auf Erwachsene projiziert. Und die Bibel ermahnt uns, wir sollen im Verstehen nicht sein wie Kinder, sondern im Verstehen sollen wir sein wie Große, wie Erwachsene. Ja, und deshalb ist es einfach wichtig, dass wir erkennen, dass uns die Bibel dazu anhält, so wie wir selber mit Jesus leben wollen, unsere Kinder das auch so lernen sollen. Leider ist es doch so, dass unser alter Mensch immer aufsteht und sich nicht gerne in die Pflicht nehmen lässt, sich nicht gerne an Regeln halten will. Und wir müssen wissen, dass unsere Kinder, wenn sie auf die Welt kommen, sind keine Christen und sind nicht erlöst und haben auch keinen geformten Charakter. Das müssen wir einfach mal so sagen, wie es ist. Kein Kind, das dann ein Jahr wird, das sind anderthalb bis zwei Jahre, drei, vier, fünf. Kein Kind hat von sich aus die guten Charaktereigenschaften, die wir oder die Gott von unserer Worte, die im Galater 5 als Früchte des Geistes stehen, sind Dinge, die Gott uns ans Herz legt, die wir ihnen mitgeben müssen. Und deswegen ist das, was der Frank vorhin gesagt hat, unheimlich wichtig zu wissen, Kindererziehung geht letztendlich dort los, dass wir mit unserem eigenen Leben klar werden. Dass wir mit unserer Vergangenheit klar werden, Heilungsprozesse in Gang kommen, dass wir für uns selber entscheiden, dass Gottes Furcht der Anfang ist von jeder Erkenntnis über irgendetwas. Und auch der Anfang von der Erkenntnis über, wie erziehe ich mein Kind. Denn dann sehen wir ganz schnell, dass das Wort Gottes umfassend auch, wir haben jetzt immer die Sprüche, aber umfassend auch im Neuen Testament von Charaktereigenschaften und von Verhaltensweisen spricht, die einfach für jeden zutreffen, für Kinder und Erwachsene. Und deswegen ist es so wichtig, dass unser eigener Charakter gebildet wird. Und das ist so wichtig, dass bevor wir heiraten, unser Charakter gebildet wird. Wenn wir jetzt schon verheiratet sind, was die meisten von uns sind, dann bist du trotzdem noch in dem Prozess drinne und kannst dich dem nicht entziehen, zu sagen, ja, mein Charakter muss gebildet werden. Zum Beispiel, du kriegst vielleicht einen Anfall von Wut und machst deswegen sehr dumme Dinge oder sagst sehr dumme Dinge. Das sind Sachen, die kannst du jetzt nicht beiseite legen und sagen, ja, so bin ich eben manchmal. Aber ich bin ja jetzt verheiratet und du musst mich ja so annehmen, wie ich bin, ne? Sondern jeder von uns ist in der Pflicht, dass Gottes Geist uns weiter bewegen kann. Und selbst durch unsere Kinder werden wir auf Charaktereigenschaften von uns selber aufmerksam, weil wir ja, unsere Kinder sind ja dann doch irgendwie wie wir. Und das sollten wir aber nicht nehmen als eine Bedrohung oder als irgendwas, wo wir uns drüber ärgern, sondern zu Gott gehen und sagen, Herr, der ist genauso schnell mutlos wie ich. Das gibt's doch gar nicht. Oder irgend so eine Sachen. Also sagt der Heilige Geist zu dir, das ist was, wo ich an deinem Charakter arbeiten will. Anderer Bereich, Launen. Wie lebe ich meine Launen aus? Gute Laune, schlechte Laune. Heute bin ich mal gut drauf, heute bin ich mal schlecht drauf. Heute redest du mich besser nicht an. Es ist ein Reifungsprozess, der stattfinden muss am besten, bevor wir geheiratet haben, weil auch unser Ehepartner nicht verpflichtet ist, unsere Launen auszuhalten. Genauso wenig können wir unsere Launen an unseren Kindern auslassen. Und wird es den Kindern helfen, weil sie übernehmen nicht das, was du denen sagst. Die übernehmen, wie du lebst. Und wenn du jetzt so lebst, dass die schon wissen, heute ist er schlecht drauf, heute schleichen wir alle durchs Haus, niemand kommt ihm zu nahe, stell dir den Butter hin und hol das Bier aus dem Keller und alles wird gut. Wenn das so ist, dann wird das Kind irgendwo das sich aneignen und selber den Anspruch haben von den anderen, du musst meine Laune auch aushalten. Ich habe ja die seine oder ihre Laune auch ausgehalten. Das ist ein schlechter Kreislauf, der muss durchbrochen werden. Auch wenn wir selber vielleicht das erlebt haben als Kinder, dann ist es wichtig, dort einfach einen Schlussstrich zu ziehen. Durch Gottes Gnade ist es möglich. Wir können vergeben, unseren eigenen Eltern vergeben, ganz wichtiger Schritt. Und dann wirklich zu bitten um Heilung. Ohne Vergebung gibt es nie Heilung, mit Vergebung gibt es immer Heilung. Und das ist was wir einfach nicht abkoppeln können von dem Thema Kindererziehung oder wie wir zu Hause leben. Im Galater 5, Vers 22 stehen all die Charaktereigenschaften, die Gott in uns bilden will, die der Heilige Geist in uns hervorbringen will. Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Langmut. Ne? Ich meine, das sind Dinge, wir wollen das für uns selber, aber wir wollen das natürlich auch, dass unsere Kinder so werden. Und das ist letztendlich das Ziel. Im Römer 12, Vers 2 hat der Frank auch vorhin schon anklingen lassen, dass wir nicht gleichförmig sind dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung eures Sinnes, dass ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist, auch in Bezug auf Kinderbeziehungen. Wie willst du prüfen, was der Wille Gottes ist, wenn du nicht selber verändert wirst? Das ist einfach wichtig, um es zu wissen, um dran zu arbeiten. Und unsere eigene Haltung, ich denke mal, dass eigentlich jeder da drauf ist, zu sagen, ja, ich will gerne von Gott lernen und ich will gerne, dass er mein Herz verändert. Diese Haltung ist ja sehr vorbildlich, das wissen wir alle. Und auch wenn wir von Jüngerschaft sprechen, dann beinhaltet das immer eine eigene demütige Herzenshaltung, transparent zu sein und auch umkehren zu wollen, sich gerne da irgendwo einzufügen und korrigieren zu lassen. Das sind Eigenschaften, die müssen wir unseren Kindern erst anerziehen. Die sind nicht von Grund auf da. Und wir sollten nicht diesen Trugschluss verfallen, oh, mein Kind ist so süß, das hat es bestimmt alles. Also meins bestimmt. Ihr könnt es glauben. Ich hatte 5 von der Sorte und die sind alle irgendwie nicht gleich so gewesen. Gut. Jedenfalls beginnt es dort, wo es noch ganz klein ist. Das habe ich bereits gesagt. Und wir wollen einfach mal, ich habe einfach mal ein paar Charaktereigenschaften aufgeschrieben, die wir, oder ich jedenfalls, für sinnvoll und für anstrebenswert halten. Und was die Bibel dazu sagt und wie wir dorthin kommen, dass sowas dann irgendwo zwischen unseren Kindern auch entwickelt. Aufrichtig und ehrlich zu sein zum Beispiel. Aufrichtigkeit ist ein ganz wichtiger Punkt in jeder Beziehung. Wenn man nicht aufrichtig und ehrlich sein kann, dann kann man überhaupt gar keine Beziehung wirklich bauen. Bescheiden sein, fleißig, großzügig. Besonnenheit, Selbstdisziplin. Gelassenheit und innere Sicherheit. Hilfsbereitschaft. Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen. Das sind alles Punkte, die klingen gut, ne? Gut, das sagt ja gar nichts. Alles klar. Das sind alles Punkte, die wirklich wichtig sind. Und dazu will ich was sagen, zum ersten Mal zum Thema Aufrichtigkeit und Ehrlichkeit. Wir wollen, dass unsere Kinder so werden und im Sprüche 2, Vers 7 steht, er hält für die Aufrichtigen, ich sag mal noch ein anderes Wort für die Geraden, Hilfe bereit und ist denen ein Schild, die in Lauterkeit wandeln. Und dann noch im Sprüche 11, Vers 3 steht, die Rechtschaffenheit der Aufrichtigen leitet sie sicher. Die Falschheit der Treulosen aber zerstört sie selbst. Und ich glaube, dass, wenn wir ein bisschen länger über diesen Teil des Satzes nachdenken, die Falschheit der Treulosen aber zerstört sie selbst, das ist was, was wir wirklich oft sehen können, beispielhaft, was sich entwickelt. Falschheit, Treulosigkeit und letztendlich führt sowas ins Desaster. Und wir wollen, dass unsere Kinder aufrichtig und ehrlich sind. Wie fange ich das praktisch an? Was ich jetzt als erstes geschrieben habe, ist, ich lasse es nicht zu, dass mein Kind mich austrickst. Das geht am Anfang los. Das geht nicht erst los, wenn das schon 3 ist, sondern das geht los, wenn das ein halbes Jahr ist und herzzerreißend schreit und du kommst nein und es lacht dich an. Also das haben wir ja wahrscheinlich alle schon erlebt. Das Kind lacht und freut sich, dass die Mom das irgendwie nicht geschnäffelt hat, dass es eben traurig ist, sondern dass es einfach gekommen ist. Die Mutter gekommen ist und dem Kind geht's gar nicht schlecht. Das ist in dem Fall noch nicht so schlimm und man muss natürlich zu meinem Kind hingehen, wenn es schreit, ne? Keine Frage. Aber wenn wir permanent dem Kind immer nur Gutes unterstellen und nur sagen, dass ja und das brauchst und es ist so, das Kind lernt uns auszutricksen, es lernt uns zu manipulieren und die Frucht davon ist, dass es auf eine Art verschlagen wird. Das wird auf eine Art, also irgendwie immer so ein bisschen hinten rum und an der Seite entlang. Und Eltern, die lernen, das zu durchschauen, auch dem Kind sagen, ich habe dich durchschaut, das und das hast du mir vorgemacht, das und das ist die Wahrheit, das ist unheimlich wichtig, verbal, äußer dich. Du nicht einfach drüber gehen mit irgendeiner Geste oder mit irgendeinem anderen Satz, was kleine Kinder nicht verstehen, sondern sag, pass auf, du hast traurig gespielt, du bist gar nicht traurig, du bist zornig. Das sind nämlich Unterschiede da. Und wenn wir das dem Kind sagen, wenn die anfangen zu reden, fangen sie auch an zu diskutieren, nicht diskutieren. Aber dann merkt das Kind, ich kann meine Eltern nicht also hinters Licht führen und es wird lernen, ehrlich zu sein. Natürlich, in zweiter Linie habe ich das erst geschrieben, dass man natürlich auch auf seine Rede achtet, dass es jetzt keine Lügen macht. Ist ganz klar, es gibt eine Phase, wo das Kind Dinge erfindet, die einfach wunderbar sind, obwohl sie nicht wahr sind. Und natürlich muss man sowas unterbinden, das ist klar. Aber ich halte das für relativ ungefährlich, im Gegensatz zu dem, dass ein Kind lernt, Leute, egal welcher Couleur, auszutricksen. Das geht ja weiter, dass es auch andere Kinder so behandelt und dann hat das Kind auch keine Freunde und du wunderst dich, warum mit deinem Kind niemand spielt, weil es eben immer so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, unaufrichtig ist. Das müssen wir einfach sehen und entsprechend handeln. Dann das nächste als Charaktereigenschaft: Bescheidenheit, Fleiß, Großzügigkeit. Das sind alles Eigenschaften, die in der Familie von enormer Bedeutung sind für den allgemeinen Familienfrieden, sag ich mal. Und da habe ich zwei Bibelstellen. Sprüche 1, Vers 2. Kommt Übermut, kommt auch Schande. Doch bei dem Bescheidenen ist Weisheit. Und noch Vers 24, also Sprüche 11, Vers 24. Da ist einer, der ausstreut und bekommt immer mehr. Und einer, der spart mehr als recht ist und es gereicht ihm nur zum Mangel. Das ist zum Thema Großzügigkeit, ne? Und jetzt zu dem ersten, wie lernen wir Bescheidenheit? Bescheidenheit lernt man bei kleinen Kindern natürlich erst im Vorleben oder in den praktischen Dingen. Natürlich muss man großen Kindern auch Bescheidenheit lernen, indem man ihnen auf der vernünftigen Basis die Problematik auseinanderlegt, was kostet, ne? Aber wir fangen wirklich mal bei den kleinen Kindern an, weil wir einfach da schon gefordert sind. Und am einfachsten kann man kleine Kinder lehren über Essgewohnheiten. Bescheidenheit. Nicht, dass man dem Kind nicht zu essen gibt oder zu wenig. Also das überhaupt nicht. Ich möchte das gleich mal vorwegstellen. Das geht nicht darum, dass das Kind jetzt also nur noch zwei Mahlzeiten am Tag kriegt. Darum geht's nicht. Sondern es geht darum, dass das Kind lernt, dass Nahrungsmittel und Essen keine Selbstverständlichkeit sind. Auch wenn sie für uns selbstverständlich sind, weil wir in den Laden gehen und das kaufen können. Aber doch lernt ein Kind, indem man es anhält, wenn es was zu essen haben will, dich fragt, bitte und danke sagen. Das sind sehr simple Dinge, aber ich weiß, dass es einfach auch ein Kampf ist, das überhaupt erstmal so durchzusetzen und dass ein Kind das nicht unbedingt selbstverständlich tut. Also ich wüsste keins, wenn du dem Kind einfach freien Lauf lässt, mach das, was es will und dann ist der Kühlschrank leer, ehe du gucken kannst. Oder das Pfund Bananen, was er gekauft hat, ist weg und du dachtest eigentlich, sollte das für drei Kinder reichen. Jetzt ist es für eins schon verraucht. Also, am Anfang. Und es ist immer gut, wenn man erst, dass man erst ein Kind hat. Höchstens die Zwillinge haben es ein bisschen schwerer. Aber wenn man mit einem Kind anfängt, dann ist es gut, dort die Grundlagen zu legen, zu sagen, ja, du möchtest einen Joghurt haben. Das ist ja auch nicht das Thema. Klar kannst du einen kriegen. Frag mich. Ich hol dir einen. Als nächstes kannst du bei diesem Vorgang dem Kind lernen, dass es nicht im Mittelpunkt der Nabel der Welt ist. Du lernst ihm nämlich, ich muss erst meine Arbeit zu Ende machen, du kriegst dann den Joghurt. Natürlich musst du auch so freundlich sein, das dann zu tun, denn dann weiß das Kind, es kann sich auf dich nicht verlassen. Aber doch, hast du mal noch ein Telefongespräch oder hast mal noch irgendeine Sache, die einfach in dem Moment erst zu Ende geführt werden muss. Und das Kind lernt, dass es nicht der alleroberste, wichtigste Mensch ist, sondern dass es auch mal warten kann. Was lernt das Kind damit noch? Dass es Rücksicht nimmt auf andere. Kann ja manchmal sein, du musst noch das kleine Geschwisterchen wickeln oder du musst noch irgendjemand wieder vom Klo runterhelfen und das Kind muss mal warten. Also lernt es Rücksicht zu nehmen. Alles positive Effekte, wo man grob heraus sagt, oh, das arme Kind, jetzt kriegt es nicht, was es will. Aber doch, wie gesagt, manchmal ist es einfach besser. Dann lernt man dem Kind auch in einem angemessenen Ton mit dir zu sprechen. Denn gerade wenn es ums Essen geht, ist es ja doch so, dass wenn man dann so langsam hungrig wird, doch mal manchmal Kinder recht ausfallend werden können. Ne? Ich weiß nicht, habt ihr alle nicht, oder bin ich froh. Gut, war bloß bei mir so. Kinder, die hungrig sind, können da ganz schönes Drama anrichten. Und du denkst, ich bin wirklich der schlechteste Mensch der Welt, dass ich jetzt nicht sofort die Makronis auf dem Tisch habe. Und wieder kein Ketchup, sondern Tomatensauce, wie schrecklich. Das Kind lernt, in einem angemessenen Tonfall mit dir zu reden, auch schon als Zweijähriger. Kinder verstehen vielleicht nicht unbedingt den Inhalt dessen, was sie gesagt haben, aber die wissen genau, in welchem Ton sie mit dir gesprochen haben. Und deswegen ist es gut, du achtest darauf und du pfeifst dein Kind zurück. In welchem Ton redest du mit mir? Ihr Lieben, das setzt sich fort auf jeden Erwachsenen. Weil du hast zu Hause dein Kind Und sagst meistens, vielleicht ist es so gesetzt, den Fall, du sagst nichts dazu. Das hat dich angeranzt auf eine Art und Weise, wo du sagst, ja, ich bin eigentlich 30 Jahre älter, was ist denn das jetzt hier? Gut. Aber hast nichts gesagt. Als nächstes ist das Kind in demselben Tonfall mit den Kindermitarbeitern. Versteht ihr? Weil das gar nicht gelernt hat. Als nächstes ist das Kind in demselben Tonfall mit dem Lehrer. Was willst denn du von mir? Ich habe jetzt keine Lust. Warum? Weil wir sowas im ganz kleinsten Alter anfängt, den Kindern beizubringen, ich erwachsen, du Kind. Das ist nichts Böses, das ist was sehr Gutes. Weil die Kinder dadurch eine Grenze gezogen bekommen, dass das, was von dir kommt, was Gutes ist, was sie erstmal annehmen müssen, auch wenn sie es nicht verstehen. Und zum Beispiel ein Zweijähriges versteht ja nicht, wenn es nur Süßigkeiten ist, dass die Zähne schlecht werden. Erklär das mal, ist doch bekloppt. Das versteht vielleicht ein 4-5-Jähriges gut. Wenn schon einer rausgeflogen ist oder der Zahnarzt schon mal ein Loch gebohrt hat. Aber von daher muss ein Kind gelernt kriegen, dass es die Dinge tut, die du sagst, ohne dass es die erstmal versteht. Das Verstehen kommt nach. Umgedreht, wenn wir von unserem eigenen Leben mit Gott ausgehen, du hast manchmal Dinge, wo du Sachen lernst, wo Situationen sind, die dich sehr niederdrücken, wo du traurig bist, wo du vielleicht mit Krankheit zu kämpfen hast oder mit schlechten Familiensituationen und was. Und vielleicht bist du sogar in der Haltung, dass du Gott einen Vorwurf machst. Dann ruderst du wieder zurück, sagst, nee, alles falsch, nochmal. Ich mach Gott keinen Vorwurf, ich will was lernen. Gut. Wir sind ja auch so, dass wir sagen, und nach ein paar Monaten sagst du, ja, ich hab was gelernt. Ich hab das und das gelernt aus der Situation. Genauso unsere Kinder, die Vernunft kommt nach. Also wir können das nicht einfach so voraussetzen, dass die gleich alles verstehen. Und wie gesagt, wenn sie anfangen zu sprechen, also es dauert nicht lang, aber sie fangen wirklich sehr schnell an, schlau zu argumentieren. Und je schlauer du mit argumentierst, umso schlauer werden die Kinder. Das ist also ganz, es hat seine Grenze, sage ich mal so. Gut, Fleiß, eine gute Haltung, fleißig zu sein. Kleine Aufgaben gibt's, die man wirklich einfordern kann, wie zum Beispiel Spielzeug wegräumen. Du hast einen Farbkasten gehabt, stell ihn wieder rein. Du hast das Wasserglas gehabt, schütt's aus und wasch den Pinsel aus. Das ist nicht so schwer. Und jedes Kind kann sowas lernen. Die Mutter ist nicht der Butler für die Kinder. Lasst euch nicht unter dieses Joch spannen. Ich bin ja Hausfrau, ich kann das alles. Das lehrt dem Kind gar nichts. Versteht ihr das? Auch der Wert eines Spielzeugs wird potenziell mehr, wenn man dem Kind lernt, damit sorgfältig umzugehen. Wenn ein Kind lernt, dass Spielzeug nur zum Rumherschießen da ist, na dann kann man nicht erwarten, dass es weiß, dass Lego unheimlich viel Geld kostet. Und ist ja so, ne? Oder irgendwelche anderen Spielzeuge, die einfach schön sind und die wir auch gerne unseren Kindern kaufen, weil sie auch einen Spielwert haben, aber eben Playmobil, alle Teile einzeln, schön. Na, da wirfst du die Kiste rumher und dann kannst du eigentlich nur einen Staubsauger holen, was dir ja auch leid tut. Aber der Wert von Sachen ermisst sich auch darin, was das Kind investieren muss. Wo du sagst, okay, das Kind lernt, die Aufgabe, die kleine Aufgabe, Spielzeug wieder wegzuräumen, selber zu tun. Die kleine Aufgabe, seine Anziehsachen auf dem Stuhl zu hängen und nicht in einen Knülsch. Ich weiß, eure Kinder sind alle super. Bei meinen, ja, das ist also so, dass das also jeden Abend in einen Knülsch auf dem Stuhl liegt, die Hose und der Pullover und alles in einem Haufen. Und ich sag, alles über den Stuhl. Ich meine, das müssen nicht zusammenlegen, die müssen nicht über Gebühr irgendwelche hochkomplizierten Aufgaben erledigen, sondern das ganz Einfache. Wenn du solche Aufgaben gibst, erklär sie auch. Erwarte nicht von deinem Kind, dass es versteht, wie das auszusehen hat, sondern mach's vor. Ganz wichtig. Großzügigkeit lernen, machst dich gut bei Geschwistern, machst dich gut, wenn sie keine hat, auch mit Freunden teilen lernen. Und zwar nicht nur die Süßigkeiten, die du extra gibst. Jetzt gebe ich dir mal ein paar Gummibärchen, die gibst du hier weiter. Das ist auch schön. Großzügigkeit lernen die Kinder auch dort, wo sie mit ihrem Lieblingsspielzeug teilen müssen. Das ist eine wichtige Sache. Zu sagen, okay, ich vertraue dir. Natürlich musst du achten, dass das andere Kind das Lieblingsspielzeug nicht kaputt macht. Ne? Das ist klar. Aber wenn du sagst, okay, ich habe 3 Schleichpferde, 1 davon gebe ich dir, das ist in Ordnung. Nicht zum Mitnehmen, zum dort spielen, klar, ne? Aber einfach, dass man dem Kind lernt, was es für eine Haltung hat. Und das ist einfach in erster Linie eine Aufgabe der Mutter, aber auch des Vaters, um das zu verstärken. Nächste Charaktereigenschaft, Besonnenheit oder Selbstdisziplin. Da lesen wir viel im Sprüche. Ich lese einfach mal bloß die Stellen vor und dann lese ich euch die Verse vor, weil das kann man sich dann vielleicht später auch nochmal anhören oder ich kann euch auch das Konzept geben, ist kein Problem. Sprüche 13, Vers 3 steht, wer seinen Mund behütet, bewahrt sein Leben. Wer seine Lippen aufreißt, dem droht Verderben. Sprüche 16, Vers 32 steht, besser ein Langmütiger als ein Held und besser als wer seinen Geist beherrscht, als wer eine Stadt erobert. Und Sprüche 25, Vers 28 steht, eine aufgebrochene Stadt ohne Mauer, so ist ein Mann ohne Selbstbeherrschung. Ihr Lieben, das sind Dinge, hier ist von einem Mann die Rede, aber doch fängt Selbstbeherrschung im kleinen Alter an. Und was jetzt absolut das Erste ist in der ganz praktischen Ausführung, ist, dass ich den Umgangston in unserer Familie überwachen muss. Und das steht in erster Linie dem Vater zu. Und dann selbstverständlich in gleichem Maße auch der Mutter. Das erstens mal zwischen den Erwachsenen hin und her und auch die Kinder gegenüber den Erwachsenen. Ich habe es schon öfters gesehen und ich weiß, dass es das oft gibt, dass Kinder frech sind gegen ihre Mutter in einem Maße, wo du sagst, meine Güte, ihr Väter, ihr seid in der Pflicht, eure Kinder massiv zurückzupfeifen, wenn sie auf diese Art mit eurer Frau sprechen. Wenn ihr das nicht tut, lernen die Kinder respektlos zu sein gegenüber eurer Frau und lernen respektlos zu sein überhaupt gegenüber Erwachsenen. Weil letztendlich den Respekt, den du dir erhoffst als Mann, den deine Frau zwar nicht kriegt, Pech gehabt, aber ich bin ja der Vater, da kommt nicht dieser Respekt. Das wird nicht stattfinden. Wenn du nicht dafür sorgst, dass diese, auch wenn das Kind jetzt irgendwie sich ungerecht behandelt fühlt und dann die Mutter anschreit, dann bist du als erstes in der Pflicht, wenn du dabei stehst, zu sagen, halt, stopp, hinsetzen, Schluss. Wir reden normal oder wir reden erstmal gar nicht, damit sich erstmal die Gemüter alle wieder abkühlen und dann reden wir wieder. Das ist wichtig, dass wir das einfach beherzigen. Und natürlich steht hier ganz klar, dass auch die Beziehung zwischen in der Ehe einfach auch gut sein muss. So Besonnenheit ist was sich einfach in der Haltung ausdrückt oder indem man es gut vorlebt auf eine gute Art und Weise. Und ja, das habe ich schon gesagt, dass man eben nicht den Trugschluss haben soll, dass ein zweijähriges Kind nicht weiß, wie es Dinge sagt. Ne? Der Tonfall ist ganz klar und wir sagen immer, der Ton macht die Musik und so ist es ja auch. Wir lernen daran. Selbstdisziplin und Gelassenheit, hier kommt es auch wieder auf dein Vorleben an. Wie du dein eigenes Leben präsentierst vor dem Kind, das alles, was das Kind wahrnimmt, wird es übernehmen. Das, was du erklärst oder das, was du sagst, ist absolut in zweiter Linie von Bedeutung oder, ne? Natürlich, wenn das Kind dann älter ist und meinetwegen jetzt auch in die Pubertät kommt und dann auch mit vielen Freunden zusammen ist, die so nicht leben, wird es das schon nochmal auf Echtheit hin testen. Aber wenn du das dem Kind schon glaubhaft vorgelebt hast, wo es noch klein war, dann sind Werte und Maßstäbe auch später nicht mehr so anfechtbar, weil sie einfach auch funktionieren. Und dann eben die Sache, dass man mutwillige Aktionen von Kindern, so auch Zornesausbrüche, so auch Spielzeug rumschmeißen aus Wut, ne? Oder auch überhaupt aus reinem Mutwillen, aus reiner Lust am Spaß, dass man solche Sachen unterbindet. Denn wie soll ein Kind selbst Disziplin lernen, wenn man es nicht diszipliniert und sagt, pass mal auf, so geht's nicht. Und es kann sein, dass man das wochenlang machen muss. Das ist nicht so, dass es also beim ersten Mal Amon wunderbarerweise für den Rest seines Lebens kapiert hat, ich mach's jetzt nicht mehr. Es ist also ein beständiger Kampf und wir sind immer an der Dede zu sagen, ich muss meine eigene Unlust, meine Bequemlichkeit, meine, weiß ich nicht, einfach besiegen und ich muss es tun, dem Kind zuliebe. Denn wenn das Kind lernt, nach seinen Launen und seinen Gelüsten, heute habe ich Lust, heute habe ich keine Lust zu leben. Diese Generation haben wir jetzt bereits in der Berufsausbildung, die eine nach der anderen abbrechen, weil sie einfach nicht in der Lage sind, Dinge, die keine Lust Also wozu sie keine Lust haben, weiterzumachen. Wo lernst du das? Das lernst du, wenn du klein bist. Das ist nun mal so. Und man kann den Jugendlichen und jungen Erwachsenen erst in zweiter Linie wirklich einen Vorwurf machen. Und in erster Linie musst du mal eigentlich die Eltern hernehmen und sagen, hey, was hast du deinem Kind gelernt? Und das ist, wo wir einfach dranbleiben müssen. Was man wissen muss und wo man auch weiß, das Kind hat noch nicht die Charakterreife und es will auch nicht die Charakterreife haben. Weil dieser Vernunftknacks ist nicht da, zu sagen, das ist gut für mich. Du weißt, dass es gut für dein Kind ist und deswegen bist du in der Pflicht, weil du weißt, dass es gut für dein Kind ist, das zu tun. Ne? Ein gelassenes Herz und innere Sicherheit, das ist ein ganz wichtiges Teil, was ein Kind braucht. Und das hängt ganz eng mit dem gesamten Familienklima zusammen, mit dem Zustand deiner Ehe, mit deinem Umgang miteinander. Und letztendlich ist es die Grundlage, dass die anderen Früchte des Geistes, wie es im Galater 5 steht, auch wirklich wachsen können und ja, dass das Kind vorwärts kommt. Hilfsbereitschaft. Im Sprüche 31, Vers 8 steht, öffne deinen Mund für den Stummen, für den Rechtsanspruch aller Schwachen. Und im Jakobus 4, Vers 17, wer nun weiß, Gutes zu tun und tut's nicht, dem ist es Sünde. Und letztendlich, das ganze Neue Testament ist voll mit Versen, wo in den Briefen geschrieben steht, wir sollen mitleidig miteinander sein. Im Galater 6 steht, einer trage des anderen Last. Sowas. Das sind auch hier praktische Dinge, die wir einfach durch unser Vorbild dem Kind weitergeben. In erster Linie. Wenn das Kind sieht, dass du jetzt als Mutter angenommen auch schon immer anderen ausgeholfen hast, meinetwegen der Oma immer einkaufen gegangen bist oder du hast immer von irgendwelchen Leuten auch Kinder mitgenommen, weil die eben mal einen Zahnarzttermin oder was hatten, dann fällt es dem Kind, wenn es älter ist, auch nicht schwer, solche Dinge zu tun. Weil das Kind, wie ich es schon mehrmals gesagt habe, tut nicht, was du sagst, sondern was du bist, wie du lebst. Und wenn du vorlebst, dass du selber hilfsbereit bist, und dem Kind auch im gegebenen Falle erklärst, warum du das gemacht hast und wie sich's verhält, dann wird's dem Kind leicht fallen, selber auch hilfsbereit zu sein. Und man staunt, wie schnell kleine Kinder auch hilfsbereit sind. Und solche Dinge sollte man auch verstärken, mit Lob, mit freundlichen Worten, auch mit Lenken. Manche Kinder sind auch so gelagert, weil wir auch selber in unserem Charakter manchmal diese Schwäche haben, dass wir uns schnell verbraten lassen für Sachen. Man kann auch Kinder lenken, dass man sagt, pass auf, bis hierher hast du geholfen und ab hier haben sie dich verbraten. Also denk nach, inwiefern Hilfeleistung dazu führt, dass du dich auch anbiederst. Willst du, dass die anderen dich lieb haben? Auch dort muss man eine Grenze setzen. Das setzt natürlich voraus, dass du mit deinem Kind redest, dass er auch weiß, was in der Umgebung deines Kindes abgeht, wenn es jetzt meinetwegen ein Kindergarten ist, wo du ja nicht dabei bist. Also einfach gucken und schauen, dass es wirklich entsprechend sich entwickeln kann. Und das absolut wichtige Ding, wo ich sage, das ist das Ziel, wo wir unsere Kinder hinhaben wollen, dass sie bereit auch sind, Verantwortung zu übernehmen. Selber verantwortlich zu werden. Selbstständig im Sinne von, ich weiß, dass ich für das, was ich tue, Verantwortung habe und ich bin auch in der Lage dazu. Und auch hier, es sind natürlich Dinge, die von kleinst auf laufen, wie ich vorhin schon gesagt habe, mit den Aufgaben. Und was wirklich hier auch echt von Gewicht ist, ist das väterliche Vorbild. Zu sagen, Zuverlässigkeit und Verantwortung übernommen. Im Umkehrschluss, wenn Väter das nicht tun, wie verheerend wirkt sich das auf den Charakter des Kindes aus? Wie viel Enttäuschung und wie viel Desorientiertheit und auch Zerstörung von der gesamten Identität eines Kindes ist da zu sehen, wenn das im Vorleben, also im Vorbild zu leben, nicht stattgefunden hat. Im Sprüche 25, Vers 13 steht, wie Kühlung des Schnees an einem Erntetag ist ein zuverlässiger Bote denen, die ihn senden. Also du sendest jemanden, der ist zuverlässig, hat seine Sache ausgerichtet. Das tut dir gut, weil du weißt, schön, auf den kann ich mich verlassen, den kann ich auch wieder mal schicken. Und diese poetische Formulierung hier, wie Kühlung des Schnees an einem Erntetag, ist einfach der Ausdruck dessen, dass das das Beste ist. An einer anderen Stelle, die habe ich jetzt nicht aufgeschrieben, steht, viele Männer machen viel von sich reden, von ihrer Frömmigkeit reden, aber einen zuverlässigen Mann, wer findet ihn? Ne? Also viel Blabla und nichts dahinter, auf Deutsch gesagt. Gut. Natürlich fängt das klein an, verteile Aufgaben dem Alter entsprechend, was ich schon gesagt habe. Dass wir kontrollieren, ob sie ausgeführt haben und wie sie ausgeführt haben. Unser humanistisches Ding ist ja schon, die Meise wieder zu sagen, es hat's gemacht, alles gut. Es sieht zwar aus wie schlecht und man kann es eigentlich nicht wirklich verwenden, aber schwamm drüber, es hat's getan. Die Wahrheit ist, wenn wir die Aufgabe, die ein Kind erledigt hat, in der Form wertschätzen, dass wir es kontrollieren und dass wir es kommentieren, dann weiß das Kind, ich habe was getan, das war was wert. Wenn es nicht so gut ausgegangen ist, dass es nicht gelungen ist oder was, dann müssen wir wirklich, erstens muss man es korrigieren, damit das Kind weiß, wie es richtig ist. Jetzt mal ganz gesponnen im Haus die Treppe runterkehren. Das ist jetzt kein großer Akt. Und das kannst du auch schon dein 10-jähriges Kind machen lassen. Egal, ob Junge oder Mädchen. Also da, ne? Gut. Wenn das so ist, dass du dann runtergehst und es knirscht alles noch unter den Füßen und es ist der Dreck nicht weg, dann musst du das Kind wieder herholen. Das macht Arbeit und das läuft vielleicht sogar auf eine Konfrontation hinaus. Aber wenn du es nicht tust, na, dann fällt es hinten runter. Wenn du aber sagst, pass mal auf, du hast gekehrt, da freue ich mich drüber. Allerdings, es ist nur schmutzig. Wir müssten hier nochmal. Und du kehrst die ersten zwei Treppen runter und die Kehrschaufel ist voll. Dann sieht das Kind, aha, ich habe es nicht richtig gemacht, wie muss ich es tun? Also wenn wir wollen, dass unsere Kinder Verantwortung übernehmen, müssen wir ihnen genau erklären, wie und was. Wir sollen nicht denken, das hat es doch schon ein paar Mal gesehen, du musst die doch wissen, wie ich den Scheuerharder ausringe. Nee, muss es nicht. Also lernen. Wir können nicht erwarten, dass das Kind das alles riecht. Wenn das richtig gut geworden ist, dann müssen wir es loben. Wir können uns nicht hinstellen und sagen, ich muss doch wissen, dass es gut war. Und wenn es gut war, ist doch fein. Das nützt dem Kind nicht viel. Und auch ein großes Kind will gerne gelobt sein, will gerne verstärkt sein und ist dann beim nächsten Mal auch leichter wieder dran, mal mitzuhelfen. Wenn das nicht gut gegangen ist oder das Kind hat einfach gesagt, keine Lust, mach's nicht. Ich lege die Kehrschaufel hier draußen hin und wenn die Mutter wieder fragt, bringe ich sie wieder rein. Ne? Es gibt auch Strafen. Und Strafen in solchen Fällen müssen ein bisschen ziehen. Die müssen nicht wehtun, aber das kann durchaus mal ein Abend ohne Fernsehen sein oder ohne Computer oder wie auch immer. Ja? Also natürlich muss man die Dinge bis zum Ende tun. Dem Kind Aufgaben geben und nie wieder danach fragen, das bringt das Kind nicht tatsächlich in Verantwortung und in das, wo es was lernt. Und wenn Dinge misslingen, die einfach wo Ungeschick einfach da war oder was, dann dem Kind wieder eine Chance geben. Nicht zu sagen, jetzt, du bist zu blöd zu allem und das machst du nie wieder, das lass ich dich nicht mehr machen, das ist verheerend, das darf man nicht tun. Man muss dem Kind nach einiger Zeit, wenn man selber drüber weg ist, dass es eben einfach so schlecht gelaufen ist, dem Kind wieder eine Chance geben, zu sagen, pass auf, du weißt ja, wie ich das letzte Mal erklärt habe, heute versuchen wir es wieder. Und einfach so, wie lernt ein Kind sonst was? Erklärt's mir. Natürlich muss man das versuchen lassen und üben lassen. Wir sehen, dass einfach dieses ganz simple Prinzip von Saat und Ernte, was der Frank auch schon gesagt hat. Wir sehen etwas und wir ernten etwas. Und was wir ernten wollen, das haben wir auch schon gehört, das ist ganz klar, das sind wirklich gereifte Charaktere, die in der Lage sind, sich einzuordnen, die in der Lage sind, Verantwortung zu übernehmen, die in der Lage sind, Gott nachzufolgen. Das ist das, was wir ernten wollen. Also müssen wir entsprechend sehen. Und sehen bedeutet, ganz praktische Dinge zu tun. Wir sollten nicht in den Trugschluss verfallen, dass die geistlichen Dinge sind alle theoretisch und die praktischen Dinge sind alle irgendwie, weiß ich nicht. Sondern die praktischen Dinge sind geistlich. Oder die praktischen Dinge sollten geistlich sein. Und gerade Erziehung ist ein ganz wichtiges Ding da. Wenn wir zum Beispiel, ich sage eine Möglichkeit, Ersaat, wenn ich nachgebe, aus welchem Grund auch immer, und Kinder oder mein Kind machen lasse, was es will, angenommen Süßigkeiten im Laden, was ja auch, also bei uns war es ein Thema, gut, okay. Bei uns war das immer ein Thema, was bringe ich mit, wenn es mit Einkaufen geht, willst du natürlich auch was kaufen. Klar, nicht das, was ich kaufen will, aber eben. So, jetzt kommt es natürlich drauf an. Ich kann im einen Fall sehen, dass ich sage, okay. Und das nächste Mal sage ich wieder, na gut. Und das übernächste Mal sage ich, na, weil du so gequengelt hast. Und was? Was lernt das Kind? Das ist jetzt alles sehr verkürzt, aber ich will es bloß mal ein bisschen forcieren, dass wir erkennen, was lernt das Kind? Das Kind lernt, dass es Macht über dich ausüben kann, indem wie es sich verhält. Wenn es nämlich genau weiß, dass du in der Öffentlichkeit bist und du das Kind nicht so zur Raison rufen wirst, wie du es zu Hause vielleicht würdest, dann wird es natürlich auf eine ganz andere Art aufdrehen. Wenn du natürlich dem Kind auch in der Öffentlichkeit sehr wohl klar machst, was gehauen und gestochen ist, und das kann man, dann weiß das Kind auch, dass es im Laden dich nicht zum Hans machen kann. Ich weiß, und ich habe selber Kinder gehabt, die sich auch im Laden hingeschmissen haben und also das Trauma rausgelassen haben, dass du also die schlechteste Mutter der ganzen Welt warst. Das ist nicht die Frage, das hat wahrscheinlich auch jeder. Aber die Frage ist, wie du damit umgehst und was das Kind auch aus so einer Situation lernt. Und es muss was draus lernen. Wir können das nicht einfach übergehen, weil es so unangenehm ist. Und es ist unangenehm. Erziehung ist manchmal wirklich voll der Nerv. Aber wir müssen es tun. Wir müssen uns dem aussetzen. Wir müssen unsere Bequemlichkeit naushauen. Denn wenn wir das nicht tun, mit unserer Nachlässigkeit, in der Bibel steht, wer seinen Sohn liebt, der züchtigt ihn. Also, ne, was wir vorhin schon hatten. Dass es einfach ein Ausdruck ist, auch wie Gott mit uns umgeht. Das Kind lernt, Macht auszuüben, zu manipulieren, wie auch immer. Wenn das eine Sache ist, die über lange Zeitraum geht, dann kennen wir auch schon große Kinder, die einfach ohne jeden Respekt sind vor dem Willen von Erwachsenen. Da wird eben so lange geknüllt und geningelt, bis es geht. Und das kann eigentlich für ein großes Kind nicht die Norm sein, sondern wenn jemand Erwachsenes was sagt, dann ist es jetzt gut, dann hat sich's. Und das setzt sich ja nicht nur in der Familie, sondern auch eben wie für uns im Kinderdienst oder wie in der Schule überall fort, wo auch der Lehrer dann machtlos ist. Und natürlich, auf die Spitze getrieben, später in der Ausbildung, wenn das Kind sich nach einem Ausbilder richten muss, nach einem Lehrer, nach einem, ne, in der Berufsschule, was weiß ich, im Betrieb. Und es hat gelernt, dass seine Aufmerksamkeit heischende Art immer diese Zuwendung hervorruft. Und das findet natürlich nicht im ganzen Leben statt, sondern irgendwann lässt das Kind mal inner abfahren und sagt, pass mal auf, es ist jetzt gut, ich brauche dich hier nicht mehr. Dann ist die Ausbildung über den Harz und das Kind steht da oder der Jugendliche steht da. Und letztendlich ist es zurückzuführen auf eine Art Inkonsequenz, die schon in der Familie stattgefunden hat. Wenn wir dem Kind die Grenze geben, zurück ins Kaufhaus, das Kind liegt auf dem Boden und schreit, weil du so schlecht bist und hast die Tic-Tacs nicht gekauft, dann holst du das Kind wieder zu dir hoch am Oberarm und sagst, mein Freund, entweder du sitzt jetzt im Auto oder wir gehen hier ganz leise und lieb durch. Das ist möglich. Das wird lenkbar, wenn wir es lenken. Es wird nicht lenkbar, wenn wir es laufen lassen. Dann ist es vorbei. Und es ist auch nicht vorbei, wenn du das jetzt meinetwegen die ganze Zeit nicht getan hast und denkst, na gut, will ich jetzt mal damit anfangen, ist es richtig. Auch wenn es älter ist, kann man damit anfangen. Es ist noch anstrengender. Also alle, die kleine Kinder haben, ihr denkt schon, das ist am anstrengendsten, ist es auch in dem Moment. Aber wenn die älter sind und haben es nicht gelernt, dann ist es noch viel anstrengender. Also seid lieber jetzt zäh und zieht's durch, dann habt ihr irgendwann wirklich schon Lohn, wenn es größer ist. Mit größer meine ich, also die Kleinen zwischen 0 und 5, sage ich mal, und ab 5 aufwärts oder ab 6 aufwärts. Je nachdem, wie willensstark oder wie charakterfest dein Kind ist. Das kommt natürlich ein bisschen drauf an, welche Gene da mitspielen. Aber das ist nicht, für Gott ist es nicht unmöglich. Wenn du dein Kind lernst, solche Grenzen einzuhalten, dann ist es in der Lage, auch seine Umwelt besser wahrzunehmen. Versteht ihr? Dann ist es auch in der Lage, dass es sich nicht nur um sich dreht. Und solche Erwachsenen, die sich nur um sich drehen, um ihr eigenes kleines, süßes Reich, die haben wir schon genug. Wir brauchen Personen, und wir wollen ja auch selber solche sein, die ihre Umwelt wahrnehmen, die sich auch in die Lage von jemand anders hineinversetzen können, die die Möglichkeit in Erwägung ziehen, dass es dem anderen schlecht geht, das betrifft jetzt mich, ich muss ihm helfen. Wenn das Kind lernt, dass es das Maß der Dinge ist und dass es der ist, der am allermeisten vergöttert und geliebt sein muss auf der ganzen Welt, dann wird es nicht lernen, sich in irgendeiner Form mal nach außen zu orientieren und zu sehen, wo geht's hin oder was ist noch los. Und noch ein ganz wichtiger Punkt, was auch in vielen Familien, vielleicht bei uns nicht so, aber doch gang und gäbe ist, dass sich auch Eltern ihre Annahme oder ihre Freundschaft zu dem Kind erkaufen mit Geschenken. Das ist wirklich ein Übel, weil natürlich kann man nicht alle Wünsche immer erfüllen. Und wenn das Kind aber seine Annahme daraus zieht, dass es Wünsche erfüllt bekommt, dann ist da ein riesengroßes Loch an der Stelle zu sagen, so wie ich bin, haben mich meine Eltern lieb. Beziehungsweise auch andere so lieb zu haben, weil sie so sind, wie sie sind und nicht, weil sie mir was nützen. Versteht ihr, wie viele fadenscheinische Freundschaften bestehen, nur weil der eine dem anderen in irgendeiner Form was nützt. Ne? Das sind einfach wichtige Dinge, die wir schon im Kleinkindalter mitgeben können. Das bedeutet für das Kind emotionale Sicherheit, logisch. Und wenn das dann natürlich in die Schule kommt, jetzt mal noch weiter gesehen auf die Zukunft, die Kinder sind in der Schule und haben schlechte Noten oder kommen nicht gut zurecht. Das Kind muss zu Hause wissen, der Papa, die Mama haben mich lieb, weil ich bin. Und nicht, weil ich so gut bin in Mathe oder in Deutsch oder in welchem Fach auch immer. Das sind ganz wichtige Grundsätze, die wir dem Kind vermitteln müssen, dass es einfach erstmal Sicherheit hat. Es gibt eine schöne Idee, die ich mal von den Mühlands gehört habe, das Ehepaar, die schon viel über Kindererziehung auch Bücher geschrieben haben. Und die haben das mal mit einem Haus verglichen, was ich einfach nur mal kurz anklingen lassen will. Das Fundament des Hauses ist die Liebe, Annahme, Geborgenheit. Und wenn wir unsere Erziehung mit einem Haus vergleichen, dann ist das absolute Fundament, die Basis. Die Basis all dessen, was wir unserem Kind lernen wollen, ist, dass es angenommen ist, dass es geliebt ist, dass es in einer Umgebung aufwachsen kann, die so ist, wie Gott das will. Gott will ja, dass wir im Frieden aufwachsen und nicht zuerst im Gesetz. In christlichen Kreisen ist oft viel das Gesetz da und du musst und das darfst du nicht und so, aber nicht wirklich die Liebe von Gott da. Und das ist das, was wir im kleinen Rahmen Reich Gottes in unserer Familie den Kindern zuerst mitgeben können. Wie ist Reich Gottes aufgebaut? Auf der Liebe, auf der Annahme des Vaters. Dann kommt darauf, was darauf aufbaut, ist, dass das Kind zur Selbstständigkeit und zur Verantwortung erzogen wird. Dass es dorthin kommt, dass es wirklich lebensfähig wird. Wenn ein Kind vorne und hinten alles reingeschoben kriegt, wie man so schön sagt, also wenn es immer die Oma gibt, die immer den Zucker schon bereit hat, ne, um den wohin zu blasen, dann ist dem Kind nicht geholfen. Nicht in jedem Fall, manchmal schon, ne? Das ist nicht die Sache. Manche Sachen müssen ja auch die Großeltern übernehmen, weil die Eltern das einfach finanziell nicht können. Aber dem Kind ist nicht in jedem Fall geholfen, weil es nicht lernt, wichtige andere Prinzipien lernt. Zum Beispiel, dass Sachen Geld kosten, dass man um manche Sachen auch beten kann und muss oder solche Dinge. Ne? Also das Zweite ist faktisch die Selbstständigkeit und die Verantwortung, in die ein Kind hineinkommt, und das Dach auf diesem Haus der Erziehung sind diese Regeln und auch die Konsequenzen, die erstehen, wenn Dinge nicht gut gelaufen sind. Und wir müssen einfach das auseinanderhalten, und ich fand dieses Beispiel seinerzeit sehr gut und für mich auch hilfreich, weil wenn man nur Regeln hat und nur Konsequenzen anwendet und nur und nur und nur und dem Kind wird kein Freiraum gelassen, sich wirklich zu entwickeln oder wirklich vorwärts zu kommen, oder es ist auch keine Liebe da und kein warmes Miteinander, dann sind die Regeln völlig wirkungslos. Das Kind kommt in die Gesetzlichkeit hinein und wenn es dann in die Pubertät kommt, bricht es aus und sagt, ihr könnt mich jetzt alle mal, ich will jetzt leben, wie ich will. Und das ist letztendlich die Frucht dessen, dass es da an Sachen gefehlt hat. Ja, ich habe jetzt auch diesen Vers im Sprüche 22, dass wir den Knaben an seinem Weg gemäß erziehen wollen oder einweihen wollen in den Weg, den wir gehen. Das ist super, das macht der Jan dann. Und will noch einiges sagen zu den Regeln und Konsequenzen, dass die auch gemäß dem Wort Gottes in unserer Familie da sein müssen und die dem Kind letztendlich wirklich Stabilität und Sicherheit geben. Denn wenn ein Kind Grenzen hat, in denen es sich bewegt und es kennt diese Grenzen, dann ist es wirklich sicher. Wenn die Grenzen nicht da sind und es testet immer aus und jedes Mal gibt jemand nach, jedes Mal gibt wieder jemand nach, wieder gebettelt, wieder jemand nachgegeben. Wenn die Grenzen nicht da sind, ist die Sicherheit für das Kind nicht da und die Persönlichkeit wird dadurch nicht besser. Natürlich hat in erster Linie die Mutter dafür zu sorgen, dass Grenzen eingehalten werden oder Regeln eingehalten werden. Aber was ich auch schon am Anfang erwähnte, dass man in Übereinstimmung ist, einfach in seiner Ehe mit seinem Mann oder mit seiner Frau über diese Dinge. Der Vater hat die Pflicht, dafür zu sorgen, dass Regeln eingehalten werden. Und ich finde es schlimm und es ist auch oft der Fall, dass Väter sich dessen entziehen, weil die sich sagen, na gut, meine Frau hat schon den ganzen Tag geredet, die wird schon gut gemacht haben, ich habe jetzt keine Lust mehr, ist gut, ihr seid alle lieb und ich habe euch auch lieb. Und letztendlich seiner Pflicht nicht nachkommt, zu sagen, pass auf, was die Mama heute gesagt hat, das klingt zwar jetzt sehr hart, aber ich bin derselben Meinung und wenn du das jetzt nicht machst, dann kracht es gleich nochmal. Das muss einfach klar sein für das Kind, dass ihr euch da einig seid. Das ist wichtig. Und was ich schon auch vorhin sagte, auch verbal, dass der Vater sich wirklich schützend vor die Frau stellt, auch umgedreht, hat man nämlich selber einen Fall, dass jemand sehr frech geworden ist gegen den Vater, habe ich dann gesagt, jetzt Ruhe. Gut, manchmal kann man sich selber auch nicht wehren. Das Kind ist frech zu dir und du bringst es nicht fertig, dich zu wehren. Weil wir sind alle, wie wir sind. Und deswegen ist so wichtig, dass dein Ehepartner, wenn er denn schon da ist, wirklich sagt, pass auf, Schluss. Sofort. Nicht erst drüber nachdenken, sagen, na, heute Abend reden wir noch mal. Das ist unschön, aber das ist in dem Moment unheimlich wenig hilfreich. Ne? Oder wenn es so stattgefunden hat, dass es in Abwesenheit des anderen war, abends drüber sprechen mit deinem Ehepartner und sagen, pass auf, heute ist das und das abgelaufen. Red du mal. Das müssen wir machen. Weil das Kind lernt sonst nicht, wo die Grenze ist und wie es weitergeht. So. Natürlich, was zum allgemeinen Familienklima dazugehört, ist, dass man gemeinsame Dinge tut. Dass man Sachen zusammen unternimmt. Und, warte mal. Dass man einfach erkennt, dass gemeinsame Unternehmungen und gemeinsame Erlebnisse einen auch zusammenschweißen. Und das bezieht sich nicht nur auf die 14 Tage Urlaub, die man im Sommer hat, oder vielleicht auch noch eine Woche im Winter, wenn man schafft, sondern das bezieht sich auf jeden Tag, jedes Wochenende und die Qualität jeder Stunde letztendlich. Ich meine, wenn die Kinder größer sind, wie jetzt bei uns, 4 sind in der Schule, dann bist du nicht mehr so oft zusammen am Tisch. Aber wenn, dann muss es eine gute Zeit sein, sodass die Kinder auch gerne wieder mit an den Tisch kommen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, den wir einfach auch sehen müssen. Wenn du dein Kind bestrafen musst, was passieren kann und was auch passieren sollte, dann hängt, da habe ich wirklich, ist erster Merksatz, die positive Wirkung einer Strafe hängt davon ab, wie gut die Liebesbeziehung zu deinem Kind ist. Wenn ein Kind und du euch richtig tolle lieb habt, habe ich das wirklich ganz plastisch vor Augen mit meiner jüngsten Tochter. Also ich weiß auch nicht, wir hatten schon, seitdem die auf der Welt ist, wie eine Art Freundschaft auch. Also nicht bloß, wahrscheinlich auch, weil ich älter bin. Wenn du jünger bist, ist es vielleicht nicht so. Aber wenn man älter wird und dann hat es nochmal ein Kind, dann ist es wie so eine Freundschaft. Und die ist richtig gut. Und wenn ich mit ihr sauer bin, dann muss ich nicht viel tun. Da ist die Welt zusammengebrochen. Versteht ihr, was ich meine? Eine Strafe ist nur so gut wie die Liebesbeziehung, die da ist. Wenn der Vater mit dem Kind nicht wirklich eine gute Liebesbeziehung hat, da kann der blägen, wie er will. Das kommt gar nicht an bei dem Kind oder vielleicht kurzzeitig und hat aber keine Wirkung, keine positive. Wenn du sagst, ich bin sauer mit dir, das und das ist schiefgelaufen und ich will dich jetzt erstmal nimmer sehen, und das ist für ein kleines Kind wirklich schlimm, tut das nicht ab wie, das machen wir eben mal. Das ist für ein kleines Kind schlimm, das irgendwo mal rauszustecken. Dann ist dieser, ich hoffe, kurzzeitige Liebesentzug, bei uns war er jedenfalls immer bloß höchstens ein paar Minuten, wirklich so, dass das reicht als Konsequenz zu sagen, ja, ich will mich entschuldigen, wir wollen es wieder und wir machen es jetzt anders und so. Ja, je nachdem, wie auch der Charakter des Kindes geartet ist, müssen natürlich auch manchmal andere Konsequenzen her. Aber es gibt einige wichtige Regeln, die man dabei beachten sollte. Die Bibel fordert uns auf, unser Kind zu züchtigen. Und weil das ein sehr strittiges Thema ist, habe ich einfach auch mal ein paar Bibelstellen rausgesucht, um die das belegen. Allen voran ist letztendlich Hebräer 12, weil wir von Gott wissen, dass er das tut mit uns. Aber wenn wir unsere Kinder nicht lernen, mit sowas umzugehen, was natürlich keinen Spaß macht, dann kann man es ja auch als Erwachsener mit Gott nicht. Versteht ihr? Man muss sich, wenn Gott uns erzieht und wir sind immer gleich drauf, ach, jetzt hat er mich verlassen, jetzt bin ich bestimmt nicht mehr geliebt, dann ist das ja letztendlich nur ein Resultat dessen, dass wir als Kind diese Züchtigung nie wirklich zum Frieden und zur Gerechtigkeit gelernt haben, sondern einfach nur zur Frustration, zum Verletztsein oder zum irgendwas. Ich meine, Gott will uns da raushelfen. Und das, was der Frank gesagt hat mit innerer Heilung und was einfach stattfinden muss, bevor wir auch Kinder erziehen können oder züchtigen können, das ist unheimlich wichtig. Wir müssen einfach da dran und das auch nicht unter den Tisch kehren. Das Erste, was mir bei diesen ganzen Versen aufgefallen ist, dass es sich meistens oder in den allermeisten Fällen um Kinder handelt. Meistens von Kindern, von Knaben die Rede, nicht von Jugendlichen oder halb fast ganz Erwachsenen. Also wenn wir davon sprechen, dass das Kind auch mal geschlagen wird, dann nicht in Großes, auf eine komische Art oder sagen wir so, das hat auch keine Wirkung. Das Kind lacht sich irgendwann aus. Sprüche 13, Vers 24. Wer seine Rute schont, hasst seinen Sohn. Aber wer ihn lieb hat, züchtigt ihn bei Zeiten. Das heißt, das Gegenteil von Liebe ist Nachlässigkeit. Wir müssen uns das alle hinter die Ohren schreiben. Ich bin da nicht ausgenommen, weil nachlässig, das liegt einem mehr. Und irgendwie keine Lust und auf den anderen abwälzen, liegt einem einfach mehr. Aber das Gegenteil von Liebe ist Nachlässigkeit. Ob die Gründe dafür Humanismus sind oder Unkenntnis des Wortes Gottes, das ist egal. Und wir wissen, dass wir uns dort wirklich auf einem strittigen Gebiet bewegen, weil wir von unserem Staat aufoktoriert kriegen, dass man Kinder nicht schlagen darf. Angesichts der Tatsache, wie kaputt unsere Gesellschaft ist und wie kaputt Ehen und Familien sind und was abgeht, wo Kinder wirklich bösartig misshandelt werden, verstehe ich so eine Gesetzgebung, weil die von gottlosen Leuten gemacht sind, die auch keine Perspektive haben. Aber Fakt ist doch, dass Gott will, dass wir im positivsten Falle mit einem gut geformten Charakter wiederum Kinder erziehen zu einem gut geformten Charakter. Und da kann ein Schlag, der mal einen Schmerz verursacht, nicht so tragisch sein, dass das Kind gleich dramatischste Verletzungen davon trägt, sondern es ist einfach für eine kurze Zeit gestoppt in seinem Wutausbruch, in seiner besonderen egoistischen Meise, was auch immer da gerade stattgefunden hat. Die Diskussion hört auf, der Schmerz ist da und das Kind denkt nach. Und das ist nicht falsch. Das ist sehr gut. In Sprüche 19, Vers 18 steht, züchtige deinen Sohn, denn dann ist noch Hoffnung da. Na gut, das Zweite heißt, aber lass dich nicht dazu hinreißen, ihn zu töten. Natürlich, das. Ja, ich weiß nicht, es steht in der Bibel und wenn ihr das mal lest, dann ist das vielleicht erstmal kurz belustigend, aber ihr lieben Leute, es gibt ein paar Regeln für die Züchtigung. Man kann auch die Seele eines Kindes töten. Und man kann auch mit einem Bösen handeln und wir wissen selber aus unserem Umfeld, dass es wirklich oft genug stattfindet, Kinder wirklich so seelisch verletzen und misshandeln, das ist einfach nicht mal, ja, ne? Davon reden wir nicht, das ist völlig klar. Sprüche 22, 15. Haftet Narrheit am Herzen des Knaben. Die Rute der Zucht entfernt sie davon. Das heißt, die Vernunft ist nicht automatisch angeboren. Versteht ihr das? Ja, habt ihr verstanden. Die Bibel redet auch von einem Kind, von einem Knaben, nicht von irgendeinem jungen Mann. Diskussionen mit so einem Kind sind meistens nicht angebracht. Du kannst ihm sagen, warum, und dann ist es so. Aber nicht, um die Vernunft des Kindes zu beschwören. Ein anderthalbjähriges Kind ist nicht vernünftig, und die Bibel würde formulieren, töricht ist so, wer denkt, das Kind wäre vernünftig. Sprüche 23, 13 und 14. Entziehe dem Knaben die Züchtigung nicht. Wenn du ihn mit der Rute schlägst, wird er nicht sterben. Du schlägst ihn mit der Rute, aber du errettest sein Leben vom Scheol. Das ist das Totenreich, das ist ja kurz vor der Hölle. Das heißt, wenn wir es unterlassen, unser Kind zu erziehen und auch zu züchtigen, dann programmieren wir Probleme für die Zukunft bereits vor. Bis dahin, dass es eben wirklich unfähig ist, Gott gehorsam zu sein. Probleme sich unterzuordnen, Autorität anzuerkennen, alles, was ich schon gesagt habe, oder seine Emotionen zu beherrschen. Wutausbrüche. Wutausbrüche sind schön, aber Leute, lasst euch das nicht zu lange gefallen. Es kommt ein Wutausbruch und als nächstes nimmst du dein Kind am Oberarm ran und sagst, so, jetzt ist gut. Weil wenn das lernt, sich ungehalten eine Viertelstunde lang auszutun, was lernst du denn eigentlich? Ich meine, gut, du bist schon bis dahin, dass du sagst, ich ignoriere das. Wir reden nachher wieder. Das ist auch schon nicht schlecht. Aber man sollte es nicht übertreiben mit ignorieren, Leute. Sondern man sollte die Grenze setzen und sagen, pass auf, du bist zornig, so nicht. Das Kind kriegt keinen Maßstab, wenn du dem Kind keinen Maßstab gibst. Und im Hebräer 12 jetzt noch, das haben wir vorhin schon gelesen, Hebräer 12, Vers 6 bis 10. Gott selber drückt seine Liebe zu seinen Kindern darin aus, dass er sie erzieht. Und es hat ein Ziel, denn im Vers 10 steht, denn sie, das sind unsere leiblichen Väter, züchtigten uns zwar für wenige Tage nach ihrem Gutdünken, er aber zum Nutzen, damit wir seiner Heiligkeit teilhaftig werden. Was heißt Heiligkeit? Dass unser Charakter umgeformt wird, ihm ähnlicher wird. Das ist das, warum Gott uns erzieht, und das ist auch das, was im Grundsatz das sein muss, warum wir unsere Kinder erziehen. Auch warum wir sie züchtigen. Und dann, ich meine, diese Heiligung ist oberwichtig. Im Matthäus steht, die reinen Herzens sind, werden Gott schauen. Versteht ihr das? Und das wollen wir doch. Und wir wollen das doch auch, wenn wir ein bisschen vernünftig denken, auch für unsere Kinder. Also müssen wir sie dorthin bringen. Wir erwarten, dass unsere Kinder Männer und Frauen Gottes werden. Aber das geschieht nicht, indem wir darauf warten und dafür beten, sondern wir müssen das tun. Deswegen sage ich, das Praktische muss geistlich sein und wir müssen einfach hier Schritte gehen. Wenn die Kinder nicht mal auf uns hören, und nicht beim zweiten Mal und nicht beim dritten Mal, wie sollten die lernen, auf Gott zu hören, den sie nicht sehen? Versteht ihr? Wenn du als Vater oder Mutter schon gegen die Wand redest beim Dreijährigen, wie sollte das Kind mit 5 oder 6 Jahren lernen, auf Gott zu hören oder vielleicht sogar mal sich zu revidieren und sich bei irgendjemand zu entschuldigen, weil es doch schief lag? Das sind Dinge, die müssen dem Kind gelernt werden. Auch selber kann man sich entschuldigen und da mit gutem Beispiel vorangehen. Du bist zur Minna geworden, über die Maßen, was passieren kann. Und du sagst dann nachher, lässt mal eine Stunde Zeit, dann gehst du hin, weil der Heilige Geist dich sowieso schon drängelt und sagst, pass auf, es tut mir leid. Es war vorhin wirklich, ich habe die falschen Worte gehabt und du hast mich so aus der Fassung gebracht und bitte vergib mir. Und wenn du das dem Kind auf diese Art vorlebst, dann kannst du auch das Kind dazu anhalten zu sagen, pass auf, so wie du vorhin mit dem umgesprungen bist, sei es Freund oder Geschwister, so nett. Du musst dich entschuldigen, du musst um Vergebung bitten. Aber ja, das sind also Dinge, die man wirklich mit dem Kind einüben muss. Die werden eben nicht von alleine höflich oder fleißig oder konfliktfähig. Wir müssen ihnen das lernen. Und noch eins dazu, dass auch im Kinderdienst kann auch diese Erziehungsgeschichte natürlich nicht getan werden, sondern im Kinderdienst müssen die Kinder bereits erzogen hinkommen. Versteht ihr das? Die Kinderdienstmitarbeiter, die sich doch getrauen, mal hier oder da was zu sagen. Bei mir ist das immer so, da geht eine Alarmglocke an, dass ich sage, dann muss ich mein Kind strenger erziehen. Die falsche Reaktion ist, wenn sich doch mal einer von den Kinderdienstmitarbeitern getraut zu sagen, du, dein Kind und so. Die falsche Reaktion ist, beleidigt zu sein. Weil mein Kind macht doch sowas nicht. Also macht's bei mir nie. Natürlich hat ein Kind zwei Geschwister. Das ist logisch, jedes Kind hat mehrere Geschwister. Das für zu Hause und das für unterwegs. Und das für die besseren Freunde und das für die schlechteren Freunde. Also, wenn wir was hören, wo uns unser Kind schlecht verhalten hat, dann sind wir nicht beleidigt, sondern wir sagen, okay, wir klären das. Und dann gibt's zu Hause ein Gespräch, dann wird die Sache recherchiert und dann wird dem Kind gesagt, was geht und was nicht geht. Versteht ihr das? Und als nächstes wird nachgefragt, nämlich bei dem Kinderdienstmitarbeiter zu sagen, ist es besser gewesen? Haben die sich vertragen? Was ja, ich meine, manchmal kennen ja die Mitarbeiter gar nichts dafür, die streiten sich ja untereinander. Ist das wieder geworden oder nicht? Weil wenn wir nicht dranbleiben, dann ist das Kind wieder unbeaufsichtigt und es hat zwar mal ein kurzes, so einen Ausschlag gegeben, wie, ne? Aber letztendlich ist es wieder im Sand verlaufen und wenn ich das wieder mache, das tut zwar mal kurz zwicken, aber es tut nicht länger weh, weil niemand wirklich danach fragt. Dranbleiben. Fragen, schauen, dass es richtig wird. Gut. Nochmal zu diesem Thema der körperlichen Züchtigung möchte ich noch einiges sagen, weil es ein paar wichtige Regeln gibt. Wir wissen, dass es in unserem Grundgesetz so steht, aber es geht auch um Kindeswohl und es geht um gesundheitliche Folgen. Also das muss man wirklich mit einrechnen, wo du sagst, okay, also das fällt ja völlig aus, dass sowas gesundheitliche Folgen hat. Aber es hat echte Folgen, wenn wir es nicht tun. Einige wichtige Dinge sind, erstens, wir schlagen unser Kind nie im Zorn. Nicht ausrasten und dann irgendwas. Das gibt's nicht. Das kommt nicht vor. Natürlich kommt's vor. Aber wir arbeiten dran. Es kann nicht sein, dass wir das laufen lassen und wenn es das einmal passiert, Leute, das geht nicht. Wir müssen weggehen. Wir müssen uns sammeln. Wir müssen mal bis 10 zählen. Es gibt Sachen im Affekt, aber die sollten wirklich so die Seltenheit sein, wie nicht sonst auf der Welt. Ne? Wir sehen, dass wir das unsere Emotionen im Griff kriegen. Und wenn wir ein Problem haben mit Jähzorn oder mit irgendwelchen Dingen, dann lass bleiben. Dann fang damit nicht an, geh gleich raus. Und fang nicht an, dein Kind in irgendeiner Form körperlich zu züchtigen. Wenn du selber ein Problem mit Zorn hast, geh. Lass es deine Frau machen oder lass es deinen Mann machen. Aber, ne, bloß, dass wir mal darüber gesprochen haben, dann muss wirklich der Heilige Geist ran und du musst beten. Und wenn das geklärt ist, dann wird's besser. Du kannst auch wirklich erkennen an der Reaktion des Kindes, ob das was gebracht hat, weil ich habe auch die Erfahrung gemacht, wenn man kleine Kinder auf eine Windelhose haut, da lachen sie dich ja auch an. Ne? Bloß so viel. Das Kind muss wissen, zweitens, das Kind muss wissen, warum. Das hat nichts damit zu tun, dass du jetzt zwei Seiten Erklärung erzählst, mit drei Durchschlägen für den Vater und die Großmutter. Sondern, du sagst dem Kind, pass auf, das war falsch, und dann geht's. Klar, ne? Es ist einfach falsch, sich auch auf eine Diskussion einzulassen, weil manche können diskutieren wie die Advokaten, das ist keine Frage. Aber es muss schon wissen, warum, weil eine gewisse Gerechtigkeit muss ja auch da sein. Als nächstes, drittes, gib dem Kind ganz schnell die Chance, sich zu entschuldigen und für die Versöhnung. Wie lang die Zeitspanne ist, wo diese Disharmonie ausgehalten werden muss, das richtet sich ein bisschen nach der Strenge des Vergehens, auch ein bisschen nach dem, wie das Kind insgesamt gelagert ist. Kinder können auch ganz schnell in dieses Verhaltensmuster hineinfallen, wieder Harmonie herstellen zu wollen, weil sie ja eigentlich spüren, dass die Mutter auch gerne wieder Harmonie haben will und das ausnutzen. Denkt nicht, das sind alles Schlitzohren. Die wissen das. Aber wir wollen wirklich sehen, bei manchen Sachen will ein Kind ganz, ganz schnell wieder lieb sein und du musst sagen, nee, pass mal auf, jetzt noch nicht. Wir müssen mal noch eine Viertelstunde darüber, dass es einfach das Kind spürt, das was nicht gestimmt hat. Aber man darf wirklich nie das Kind mit so einer Strafe zu Bett schicken und das muss sich dann in den Schlaf heulen. Also das darf nicht passieren. Abends muss alles geklärt werden. Spätestens. Also wirklich allerspätestens, wenn es jetzt über den Tag irgendwas war, wo es nicht ging. Abends muss alles wieder im Lot sein. Wenn das Kind sich ins Bett legt, muss man sich versöhnt haben, muss zusammen gebetet haben, dass es wieder gut ist. Egal, was passiert ist, das muss einfach mit dabei sein. Das nächste, wenn du dein Kind doch so auf diese Art züchtigen musst, dann nicht im Gegenwart von anderen Kindern. Das ist auch mit Geschwistern und so, ne, das ist manchmal nicht so einfach. Aber doch versuchen, wirklich mal ganz kurz im geschützten Raum an der Seite um eine Ecke und sagen, pass auf, jetzt. So geht's nicht. Aber diese Demütigung oder auch das, was andere Kinder dann ganz, ganz schnell ausnutzen mit Boshaftigkeit. Ich meine, Kinder sind wirklich brutal, diesen Spruch kennen wir alle und sie sind wirklich brutal. Sie sind echt da nicht geformt, in ihrem Charakter irgendwo Rücksicht zu nehmen oder was. Die nutzen das aus und das ist so ein schwacher Punkt, wo ein Kind dann auch zu leiden hätte, wenn man da drüber weggeht. Als fünftens, was wirklich noch wichtig ist, dass wir uns vergewissern, wenn es jetzt um einen Streit ging, wo dein Kind meinetwegen ausgerastet ist und ein anderes Kind böse behandelt hat, wie auch immer das aussah, und du siehst dich in der Pflicht, das jetzt so zu züchtigen, dann vergewissere dich erst, wie der Tathergang wirklich war. Ne? Dass wirklich Gerechtigkeit da ist und verfall auch nicht in dieses Ding, wenn du mehrere Kinder hast oder ja, dass es Lieblingskinder gibt. Also der Kleine hat immer recht, weil die ist ja so süß. Oder die Große hat immer recht, weil die ist ja schon so vernünftig. Oder wie auch immer. Das kann nicht sein, sondern bleib wirklich, versuch, so gut wie es geht, gerecht zu entscheiden. Und zuletzt, letztendlich, je älter ein Kind ist, desto weniger Sinn machen irgendwelche körperlichen Züchtigungen, Schläge oder wie auch immer. Das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, wenn du das in diesem kleinen Alter wirklich getan hast, dann ist es gut. Dann ist es mit 5 Jahren geklärt, dann hat es seine Richtung und seine Linien und dann geht's im Großen und Ganzen gut. Natürlich gibt's Strafen, aber die sehen anders aus. Die können zum Beispiel irgendeinen Entzug von Film bedeuten oder also, dass man arbeiten muss. Wobei, das hat Grenzen, da will ich noch was dazu sagen, dass man zum Beispiel auch, ich kenne eine Familie, wo da schon Geld abgezogen wird, das ist auch eine ganz wirksame Variante, das einfach zu kürzen, pass auf. Und ja, es gibt ja Aufgaben, die zu erledigen sind, meinetwegen sollst du irgendwas Hausordnung machen und es ist nicht geschehen, okay, gibt's einen 50er weniger. Das ist gar kein Problem und das zieht auch. Ne? Also man kann dann schon wirklich dort einhaken. Und mit dieser praktischen Arbeit will ich wirklich was dazu sagen, für größere Kinder jetzt. Das hat Grenzen, Kinder mit praktischer Arbeit zu bestrafen, weil Hausarbeit ist in jedem Falle für jedes Kind da und ist keine Strafe, darf nie zu so einer Strafe werden. Klar, du kannst schon mal eine Aufgabe, ein bisschen eine Sisyphus-Aufgabe finden, die dem Kind schon ein bisschen wehtut, aber insgesamt Hausarbeit darf keine Strafe sein für ein Kind, sondern muss Alltag sein für das Kind. Zu sehen, hey, der Geschirrspüler ist voll, wir wollen Abendbrot essen, kein Besteck da. Sowas, versteht ihr? Hausarbeit ist keine Strafe, ist auch keine Option, sondern Jungen und Mädchen müssen lernen. Wir Hausfrauen müssen lernen, uns helfen zu lassen. Auch schwierig, weil wenn wir es selber machen, geht es ja viel schneller. Aber das hilft dem Kind nicht weiter. Am besten ist am hilfreichsten Aufgaben verteilen, feststehen, deren Müll, deren Tisch oder wie auch immer, was ihr wollt. Und dann nachkontrollieren, wird das getan. Und eben Konsequenzen, Lob und auch Tadel und Strafen. Also, Hausarbeit ist ein gutes Lernfeld, zuverlässig zu werden, dass es nicht aufs Lustprinzip ankommt. Also, ich finde, Strafen sind angemessen, wenn ein Kind aus Unlust Dinge unterlässt. Weil ein Kind muss lernen, dass das Leben nicht aus lustigen Sachen besteht. Das wissen wir alle. Die meisten Dinge, die wir tun, dazu haben wir keine Lust. Aber wir müssen sie trotzdem tun und letztendlich bringt es uns nicht um. Aber das muss ein Kind erst lernen. Und wenn die sagen, oh, ich habe keine Lust, ich mache das jetzt nicht, dann musst du aufs Tablett und sagen, pass auf, deine Lust interessiert mich jetzt nicht. Du machst trotzdem. Dann erntest du wahrscheinlich böse Blicke und auch ein bisschen Frust von deinem großen Kind. Aber letztendlich hilft's ihm weiter. wenn du kontrollierst, dass es das getan hat, wenn du sagst, hat er es jetzt gemacht oder nicht, weiß ich nicht, keine Lust zu gucken, ja, dann hat es dem Kind gar nichts geholfen. Okay, davon haben wir schon gesprochen. Kontrolliere, was dein Kind im Fernsehen anguckt, was dein Kind im Computer spielt, auch was dein Kind bei Freunden im Computer spielt. Wenn du im kleinen Alter, so wie wir es jetzt alles gesagt haben, im Optimalfall das Kind gelehrt hast, dann kann das Kind unterscheiden, was im Computer schön ist und was schlecht ist. Also unsere können das, Gott sei Dank. Ich bin wirklich froh. Und die sagen dann auch, nee, das spielen wir nicht. Aber du kannst wirklich, du musst, wenn du jetzt auch später damit anfängst, dann kontrollier das. Triff klare Absprachen. Große Kinder wollen gerne konkret wissen, was sie zu tun haben, was sie zu lassen haben. Und mach Zeiten aus zum Beispiel. Man kann Sachen zugeben, wo man sagt, okay, das dauert aber so und so lang und dann ist es wieder gut. Ne? Computerspiele, die wirklich sinnlos sind, die jetzt nicht bis teuflisch sind, aber die wirklich nur das Gehirn zu müllen, kann man dann auch sagen, pass auf, nach einer Stunde ist jetzt gut. Jetzt kannst du die Kiste wieder ausmachen. Das Wichtige ist, dass man sich auch selber an Regeln halten muss. Du kannst nicht den Kindern Regeln aufstellen, die du selber nicht hältst. Wenn das Kind zum Beispiel sieht, dass du abends nicht den Knopf findest, den Fernseher auszumachen oder selbst, du formulierst das sogar früh, oh, ich bin wieder so müde, ich habe gestern noch das und das geguckt, dann hat das Kind nicht das Vorbild zu sagen, ja, ich mache jetzt auch selber den Fernseher aus, wenn du das nicht selber schaffst. Bloß als Beispiel. Und natürlich sind wir in der Pflicht, den großen Kindern auch Alternativen anzubieten. Ich meine, wir haben es gut, wir haben in der Gemeinde relativ viele Aktivitäten, wo die Kinder auch sein können. Und die haben auch untereinander Freundschaften, wo sie sich gegenseitig besuchen können. Sollte man auch gucken, was die da dabei machen. Aber, ja, der Computer liegt nah, ne? Aber einfach zusammenspielen, auch als Eltern, sich mal einen Tag nehmen und sagen, okay, wir gehen heute mal bummeln, in die Stadt mal einkaufen, muss man natürlich auch was kaufen, sonst hat es auch keinen Wert. Ja. Und dass man einfach da auch wirklich Alternativen hat, dass das Kind weiß, es interessiert sich jemand für dich. Wir haben so viele Kinder in unserer Klasse, in unseren Schulen, die Eltern interessieren sich nicht mehr für die Kinder. Und die denken, wenn sie den Kindern im Kindergartenalter alles vorne und hinten reingesteckt haben, dann müssen die doch in der Schule oder in diesem Alter dann zufrieden sein. Sind sie nett, weil die brauchen genau so viel Liebe. Auf eine andere Art und Weise wie die Kleinen. Aber die brauchen das genau noch so in Form von gemeinsamen Unternehmungen, gemeinsam Sport treiben, was weiß ich, Fahrrad fahren oder im Winter Schneeschuh fahren oder einfach bloß spazieren gehen, das wollen sie dann meistens nicht mehr. Das machen sie dann wieder mit ihren großen Freunden. Okay, da geht auch eine Saat dann auf, wenn man oft genug spazieren war. Ja, ist so. Also es ist auf alle Fälle so, je älter ein Kind wird, desto unglaubwürdiger ist jede fromme Fassade. Das, was du da nicht gelebt hast, das fällt auseinander. Dann sagt das Kind gut, adieu, tschüss, nicht mehr so, das will ich nicht. Und deswegen ist unser eigenes Leben einfach so wichtig, dass wir echt sind, dass wir nicht irgendwelche frommen Phrasen dreschen, was eigentlich relativ schnell gelernt ist, aber dahinter ist nichts. Was noch ganz wichtig ist, wenn deine älteren Kinder, überwache den Umgang. Mit wem sind sie zusammen? Frag nach. Die Kinder erzählen meistens nicht von sich aus. Du musst sie fragen. Und dann frag nochmal nach. Das ist wirklich, im 1. Korinther steht, irrt euch nicht. Schlechter Umgang verdirbt gute Sitten. Und wer das erlebt hat, es ist wirklich ein Drama, wo Kinder abgleiten, weil sie glauben, das sind meine Freunde. Die kiffen zwar ab und zu und naja, also jeder mal mit jedem da schlafen ist auch schon gang und gäbe, aber es sind meine Freunde. Leute, wir müssen sehen, dass mit wem unsere Kinder zusammen sind und dass das, was wir als gute Dinge in sie hineingelegt haben, auch verdorben werden kann durch schlechten Umgang. Und dann ist es wirklich unsere Herausforderung zu sagen, schließt Freundschaften in der Gemeinde. Das ist also unsere Herausforderung, aber auch unser Privileg, wir können das. Und wir sollten das forcieren als Eltern, zu sagen, komm, wir besuchen uns und wir lassen die Kinder zusammen. Und auch wenn das manchmal ein bisschen Arbeit macht, aber doch hat es einen Lohn, weil die Kinder haben dann die Eltern, die genauso denken wie wir. Über verschiedene Filme oder was weiß ich. Wo du sagst, na, da müssen wir jetzt nicht diskutieren, die Mama hat es doch auch verboten. Na, das ist ja gut, ich habe es ja auch verboten. Also versteht ihr, da geht es uns wirklich ganz gut und wir müssen das nutzen und wir müssen das überwachen, was unsere Kinder tun. Und natürlich die Kinder, die auch aus der Klasse oder irgendwoher mitkommen oder mit denen unsere Kinder befreundet sind, die sind ja nicht von vornherein schlecht oder was, aber man könnte die einladen und sagen, hey, wer bist denn du und deine Eltern und stellt einfach mal Fragen. Ich meine, wir sind manchmal zu verklemmt, Fragen zu stellen, aber das ist falsch. Wir können Fragen stellen und die nehmen uns das auch nicht übel und wir wissen dann, woran wir sind. Und es ist einfach gut, dann unserem Kind zu erklären, weißt du, der hat zwar eine PlayStation 1, 2, 3, 4, 5 und er hat auch einen ganzen Schrank voll Computerspiele, aber guck mal, der ist alleine mit seiner Mutter und sein Vater wohnt irgendwo anders und das ist alles nur die Makulatur, versteht ihr? Das ist nur das, was außen schön gespielt ist und wo dem Kind irgendwo versucht wird, was zu geben, was es eigentlich nicht äußerlich, sondern innerlich bräuchte. Und ja, wir bauen also wirklich in unserer Familie das Fundament für unsere Gemeinde. Das müssen wir einfach wissen und sehen. Und dort sind wir gefragt, weil die Substanz von unserer Gemeinde beruht nicht auf irgendeinem tollen Gottesdienst, sondern beruht darauf, dass unsere Familien gut funktionieren. Und das ist das, wo wir auch ein Zeugnis sind und wo auch andere dann sich gerne wohlfühlen und wo auch die Kinder von sich aus wirklich ein Zeugnis sein können schon vor Jesus. Und ich finde, das ist ein wirklich erstrebenswertes und gutes Ziel.